Naja, schauen wir mal. Okay. Ja, haben wir schon Hilfe, ich bin ein Mann. Kenne mich da nicht aus. Gut, ja. Hilfe, ich bin ein Mann. Vielleicht ist es dir schon mal so gegangen. Also wenn du ein Mann bist, mit diesem Mann hier auf dem Bild, ist natürlich ein bisschen überzeichnet. Aber wir Männer haben es ja in unserer Zeit nicht mehr ganz so einfach wie vielleicht schon mal zu anderen Zeiten. Mann sein im Zeitalter von Gender und MeToo. Ich nehme an, diese zwei Begriffe sind bekannt. Wir werden da jetzt am Anfang kurz auch was dazu hören, zu diesen Entwicklungen, die wir haben, zu den aktuellen. Ich gebe mal einen groben Zeitplan auch, wie ich mir das jetzt heute so gedacht habe. Also ich werde jetzt mal so etwa 10 Minuten, also der erste Teil wird so etwa 10 Minuten dauern, wo ich ein bisschen über diese aktuellen Dinge spreche. Dann kommt so ein etwas kürzerer Teil, wo wir anschauen wollen, was sagt die Bibel, so ganz grundsätzlich mal über das Thema Mann und Frau. Und dann kommt ein dritter Teil, der wird dann etwas länger dauern, wo wir uns konkret dann einen Mann in der Bibel anschauen wollen und von ihm lernen wollen, wie denn das Mannsein nach der Bibel ausschaut und wie es vielleicht heute auch noch gelebt werden kann. Ja, weiß nicht, woran ihr spontan denkt, wenn ihr das hört, Hilfe, ich bin ein Mann. Man hätte es ja auch irgendwie anders formulieren können, wann ist ein Mann und dann sind wir schon ganz nah dran. Bei diesem Lied hier von Herbert Grönemeyer 1984, wer es noch weiß, wird ja immer wieder mal im Radio gespielt. Keine Angst, ich sing's nicht vor. Müssen jetzt auch nicht alles da jetzt durchlesen. Im Refrain kommt immer wieder diese Frage eben, wann ist ein Mann und der Rest ist eigentlich so eine Art Brainstorming zu dem Thema, alles was einem da eben einfällt zum Thema Männer. Fußball kommt nicht vor. Anscheinend hat Herbert Grönemeyer, na doch, ich glaube, er hat sich auch für Fußball interessiert. Aber eben viele andere Sachen, ja, zum Teil denke ich wahre Dinge, zum Teil vielleicht ein bisschen auch Vorurteile, so Mischmasch, alles Mögliche zum Thema Mann, was einem da so gerade einfällt. Dann gab es in der gleichen Zeit, in den 80er Jahren, noch ein Lied, das auch noch heute bekannt ist, weil es immer wieder gespielt wird. Neue Männer braucht das Land. Da habe ich jetzt den Text nicht abgedruckt, der ist jetzt auch nicht so hilfreich zu dem Thema. Aber schon damals sozusagen der Gedanke, was ist los mit den Männern? Neue Männer braucht das Land, irgendwie tut sich da was, entwickeln sich Dinge in der Gesellschaft. Vielleicht ja irgendwas, was nicht ganz in Ordnung ist. Dann habe ich diese Woche in der Zeitung geguckt und da etwas entdeckt, zwei Sachen. Das eine war am Freitag in der Zeitung mit Rückblick auf den Donnerstag. Also am Donnerstag war Weltfrauentag. Hat das jemand mitbekommen? Weltfrauentag. Fand ich hier ganz witzig, also das lese ich jetzt mal schnell vor. Gestern war Weltfrauentag, da gesteht man der holden Weiblichkeit doch gerne noch mehr zu, als es der wohlerzogene Mann ansonsten schon gerne tut, eigentlich. Es gibt aber wohl auch Grenzen. Was war passiert? Ich fuhr mit meiner Familienkutsche gerade in die Arbeit, als ich an einem Fußgängerüberweg eine junge Frau mit Kinderwagen erspähte. Natürlich hielt ich an und ließ auch noch eine weitere Dame mit dem Fahrrad passieren. Stehzeit am Fußgängerüberweg etwa 15 Sekunden. Wohl zu lange für andere Verkehrsteilnehmer. Zumindest riss mir eine doppelt betätigte Hupe das Lächeln aus dem Gesicht, das ich den passierenden Damen geschenkt hatte. Ein Blick in den Rückspiegel offenbarte, dass nur ein Auto hinter mir stand. Am Steuer eine Frau. Wild gestikulierend, mit erhobenem Mittelfinger. Ich glaube, ich weiß, was sie mir damit sagen wollte. Eine der Frauen über die Straße zu lassen, hätte völlig ausgereicht. Also, kurze Alltagsszene. kleine Glosse in der Mittelbayerischen Zeitung. Aber es deutet so ein bisschen an, um was geht's, was wird jetzt von mir als Mann erwartet, darf ich jetzt überhaupt noch eine Frau über die Straße lassen oder nicht? Oder ist dann hinter mir eine Frau, die dann das vielleicht schon anstößig findet, ja? Und schon gar, wenn es zwei sind. Ja, noch ein Artikel war am Donnerstag schon in der Zeitung, Me Too scheint nur weit weg, also direkt zum Weltfrauentag ein Artikel über Me Too, Sexismusdebatte. Und da lese ich jetzt in dem Sinne nichts draus vor, bloß ein paar Schlagwörter aus diesem Artikel. Also das Wort Sexismus kommt da sehr häufig vor, sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch, althergebrachte Rollenmodelle, die Frauen als das vermeintlich schwächere Geschlecht, Gleichstellung und Gleichbehandlung, Chancengleichheit für die Geschlechter, Unterdrückung und Benachteiligung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit. Genau. Das ist das, worum es geht, und das sind ja Begriffe, denen wir jetzt in unserer Zeit immer wieder auch begegnen in den Medien. Das ist einfach Thema, das ist irgendwie dran. Gleichberechtigung der Frau, Gleichbehandlung, Gleichstellung. Wobei ich sagen würde, es geht mittlerweile gar nicht mehr um Gleichstellung, sondern fast schon um eine Gleichsetzung. Aber gut. Es geht weiter. Ich habe natürlich bei der Vorbereitung ein bisschen im Internet rumgesurft und geguckt, was findet man da so zu diesem Thema. Ja, jede Menge. Ich habe jetzt hier zwei kurze Abschnitte ausgesucht. Das ist hier so ein Internet-Frauenmagazin, ganz aktuell, zwischen Macker und Weichei, warum die Männer heute nicht mehr aufregend sind. Der Mann geht arbeiten, die Frau schmeißt den Haushalt. Diese strikten Geschlechterrollen gehören glücklicherweise der Vergangenheit an. Das liegt hauptsächlich daran, dass Frauen sich modernisiert haben und alte Traditionen über Bord geworfen wurden. Doch während die Mehrheit der Frauen langsam in ihre neue Rolle hineingewachsen ist, blieben die Männer ein wenig auf der Strecke. Viele Männer von heute haben ihre neue Rolle nicht gefunden. Sie befinden sich irgendwo auf der Suche nach ihrer Identität zwischen alten traditionellen Rollen und modernen Anforderungen. Trotzdem wünscht sich Frau manchmal die gut gekleideten und charmanten Männer aus den alten Filmen zurück, die irgendwie alles im Griff hatten. Warum sind die Männer von heute nicht mehr so aufregend? Also diese Spannung, das Zeit hat sich geändert, die Frauen haben mehr Rechte, das Ziel ist, Frau und Mann sind gleichberechtigt, neue Erwartungen an den Mann von heute, aber gleichzeitig will man auch das Alte nicht aufgeben, und in dieser Unsicherheit steckt der Mann und weiß nicht mehr, ja, was soll er denn jetzt eigentlich tun und was wird von ihm heute in unserer Zeit erwartet. Bild-Zeitung schreibt natürlich auch was. Problem 1, der Mann von heute ist verunsichert. Das muss er auch sein. Er wäre ja ein ziemlich ignoranter Holzklotz, wenn er nicht verunsichert wäre, angesichts all der Veränderungen zwischen den Geschlechtern in den letzten Jahrzehnten. Soll ich Elternzeit nehmen? Soll ich beim ersten Date bezahlen? Wollen Frauen die Tür aufgehalten bekommen? Und so weiter. Verunsicherung an sich ist aber kein Problem, höchstens wie man damit umgeht. Soweit ein gewisser Herr Süfke, Diplompsychologe, und er schreibt dann da also in 10 Artikeln da in der Bild-Zeitung eben über dieses Thema. Ja, da möchte ich mit euch ein bisschen zurückgehen in die letzten circa 100 Jahre Stationen der Gesetzgebung. Da spiegelt sich eigentlich sehr gut wider, was sich alles getan hat in diesen letzten circa 100 Jahren. Also ich gehe da jetzt möglichst schnell durch. Es sind jetzt mehrere Folien mit viel Text, aber wir müssen das nicht alles lesen. Einfach nur mal so ein paar Schlagwörter. Da gab es pünktlich zum 01.01.1900 das BGB und ein Paragraph im bürgerlichen Gesetzbuch, dieser Gehorsamsparagraph, dieser sogenannte, es war keine offizielle Bezeichnung, dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Er bestimmt insbesondere Wohnort und Wohnung. Aber immerhin kommt dann noch ein zweiter Absatz. Die Frau ist nicht verpflichtet, der Entscheidung des Mannes Folge zu leisten, wenn sich die Entscheidung als Missbrauch seines Rechts darstellt. Keine Ahnung, wie das in der Praxis gehandhabt worden ist, ob das jemals irgendwie zum Tragen gekommen ist. Jedenfalls so stand es im BGB drin, und zwar noch sehr lange Zeit. November 1918 wurden die Frauen wahlberechtigt. Also ziemlich genau vor 100 Jahren wurde das gesetzlich festgeschrieben, dass auch Frauen wählen dürfen. Dann 1949, also nach dem Zweiten Weltkrieg, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, und dort wurde dann auch zum ersten Mal die Gleichberechtigung verankert. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Neben vielen anderen Dingen durfte jetzt also das Geschlecht keine Rolle mehr spielen. Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden. Dann gab es 1958 schon ein sogenanntes Gleichberechtigungsgesetz. Darin wurde zum Beispiel dieser eine Paragraph, den wir am Anfang gehabt haben, aufgehoben, ersatzlos gestrichen. Der Mann durfte jetzt auch nicht mehr das Dienstverhältnis seiner Frau fristlos kündigen. Das heißt, vorher durfte er das. Ganz interessant, gell? Die Frau hat eine Arbeit gehabt, der Mann konnte einfach sagen, du hörst jetzt auf, und er konnte dieses Arbeitsverhältnis beenden. Dann sind wir schon in den 70er Jahren, 1977, Reform des Ehe- und Familienrechts. Also hier gab es dann schon sehr einschneidende Veränderungen. Vorher gab es Vorgaben, also der Staat hatte eine Vorstellung, wie eine Ehe ausschauen soll. Das war jetzt nicht mehr so. Es galt jetzt mehr oder weniger das Partnerschaftsprinzip. Jeder entscheidet für sich selber, auch die Aufgaben im Haushalt, wie das geführt wird. Die Frau konnte jetzt auch einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, ohne ihren Ehemann um Erlaubnis fragen zu müssen. Sie musste also bis 1977 ihren Mann fragen. Er musste mit unterschreiben, wenn eine Frau berufstätig war. Ja, und dann diese ganzen Namensgeschichten. Also jetzt konnte er also auf Wunsch der Frau auch ihr Name Familienname werden. Ja, das mal so die wichtigsten Sachen. Gleichbehandlung am Arbeitsplatz ist klar, das spielte dann natürlich auch immer mehr eine Rolle. 1980 gab es dazu ein Gesetz. 93 Familiennamensrechtsgesetz, jetzt war es also wirklich völlig frei, wie man den Namen wählt, den Namen der Frau oder den Namen des Mannes. Oder beide führen ihren Namen weiter, das war eigentlich das Neue. Also wenn man sich nicht einigen konnte, hat halt jeder seinen Namen behalten. Ja, dann gibt es ein zweites Gleichberechtigungsgesetz. Da taucht jetzt diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf. Also das ist natürlich dann ein Thema, was für die Frauen immer wichtiger geworden ist. Frauen arbeiten, wie lässt sich das mit Familie vereinbaren? Und das Thema Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Und als letztes, was ich hier jetzt noch habe, Paragraph 177 im Strafgesetzbuch, Vergewaltigung in der Ehe ist strafbar. Das war vorher nicht so. Also da hat sich der Staat nicht drum gekümmert, was in der Ehe abläuft. Außerhalb der Ehe natürlich schon. Aber jetzt war das auch, oder seitdem ist das auch im Strafgesetzbuch. Geht das daraus klar hervor, dass das keine Rolle spielt, ob jetzt die Gewalt außerhalb oder innerhalb der Ehe stattfindet. Gut, das Ganze jetzt einfach mal ganz wertfrei so in den Raum gestellt, verschiedene Schritte, verschiedene Stationen in den letzten circa 100 Jahren, wie sich das alles verändert hat. Und es ist klar, mit den zunehmenden Rechten der Frauen Und einem veränderten Rollenbild, was die Frau betrifft, hat sich natürlich auch in gleichem Maße das Rollenbild vom Mann verändert. Ja, aber jetzt sind wir ja schon nochmal 20 Jahre weiter und jetzt gibt es noch ganz neue Dinge. Ein Schaubild mit der Überschrift von der Zweigeschlechtlichkeit zur Vervielfältigung von Geschlecht. Es gibt ein biologisches, ein psychisches, ein soziales Geschlecht, es gibt eine sexuelle Orientierung und es gibt, ja, es betrifft unseren Körper, unsere Identität, unsere Rolle, unser Begehren, also das ist das große Thema Gender, Mann und Frau, das gibt es nicht mehr, höchstens noch so theoretisch, jeder findet sich da irgendwo dazwischen wieder, gibt Tausende von Geschlechtern, sagen manche. Ja, brauchen wir jetzt nicht alles im Detail da anschauen. Interessant ist, wo das jetzt herstammt, nämlich aus dieser Handreichung für pädagogische Fachkräfte der Kindertagesbetreuung. Also ist so ein ganzes Geheft, kann man sich im Internet downloaden in Berlin. Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Themen frühkindlicher Inklusionspädagogik. Also mit diesen Dingen werden zunehmend Kinder ab 3 Jahren in Kindertagesstätten konfrontiert und lernen da, dass sie sich selbst entscheiden können, ob sie jetzt Bub oder Mädchen sein wollen oder vielleicht mit der Entscheidung einfach noch warten. Okay, das war jetzt so ein Sammelsurium von Eindrücken. Kann sich jeder selber seine Meinung bilden. Wahrscheinlich hört man schon raus, wie ich dazu stehe, aber ich will dazu eigentlich jetzt gar nicht viel sagen, sondern wir wollen jetzt, bitte aufwachen, zum Thema kommen, nämlich was steht in der Bibel, was sagt die Bibel dazu? Ich meine, wenn wir Orientierung suchen, muss ich ja irgendwo anfangen und wir schauen heute einfach mal in die Bibel rein, was sagt die Bibel zu diesem Thema Mann sein. Ja, in erster Linie Mann sein, es geht jetzt ein Stück weit natürlich auch ein bisschen um die Frau, aber in erster Linie mal um den Mann. Was steht in der Bibel? Also, 1. Mose 1, ganz am Anfang, die Schöpfungsgeschichte. Und da lesen wir, dass Gott eben alles geschaffen hat und am letzten Tag dieser Schöpfungstage erschaffte den Menschen und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. So, und das wird nirgendwo in der Bibel aufgehoben, was hier steht. Im Gegenteil, es bestätigt sich, es gibt Männer und es gibt Frauen. Das ist ein Teil der menschlichen Identität. Bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau? Das kann ich mir nicht aussuchen. Das ist mir vorgegeben. Und dazwischen gibt es nichts. Also es gibt Mann und Frau. Diese zwei Geschlechter. Mir ist bekannt, dass es natürlich schon schwierige Fälle gibt. Es gibt Menschen, wo sich das Geschlecht tatsächlich nicht eindeutig feststellen lässt. Das gibt es. Und ich glaube, wenn wir es mit solchen Menschen zu tun haben oder ihnen begegnen, muss man sehr, sehr sensibel und feinfühlig damit umgehen. Aber warum das so ist, ist wieder eine andere Frage. Grundsätzlich ist aber der Gedanke, oder es ist die Wahrheit, dass Gott zwei Geschlechter geschaffen hat. Also ich, ist vielleicht jetzt ein schwacher Vergleich, aber ich selber habe eine schwere Krankheit, eine Erbkrankheit. Weil mir ist nie in den Sinn gekommen zu sagen, das ist jetzt irgendwie eine Schöpfungsvariante. Sondern mir ist klar, das, was mir im Blut fehlt, das fehlt mir, das ist ein Mangel, den ich habe. Und so sollte es eigentlich nicht sein. Und hier ganz am Anfang von 1. Mose finden wir einfach die Schöpfung, wie sie damals war und wie Gott alles geplant hatte und gemacht hatte. Dann sagt die Bibel, ist die Sünde in die Welt gekommen und damit auch Krankheit und alles Mögliche, was wir heute haben, Veränderungen, die aber eigentlich so nicht in Gottes Plan waren. Ja, es geht weiter, 1. Mose 2, da wird nochmal genauer berichtet, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Also hier erfahren wir jetzt, es gibt eine Reihenfolge. Gott hat zuerst den Mann geschaffen und aus dem Mann die Frau. Und zwar als Hilfe. Das kann man natürlich jetzt missverstehen, das ist schon klar. Also steht nicht da als Sklavin, sondern als Hilfe. Das heißt ja erst einmal, aha, der Mann ist jemand, der Hilfe braucht. Also ganz unser Thema, Hilfe, ich bin ein Mann, ich brauche Hilfe. Und deswegen, so wird es hier erzählt, hat Gott die Frau geschaffen. Der Mann ist ein bedürftiges Wesen, er ist auf Hilfe angewiesen und dafür ist ihm die Frau gegeben. Auch interessant, dass er dafür eine Rippe genommen hat, er hat sie ihm nicht aus dem Kopf genommen und er hat sie ihm auch nicht aus den Füßen genommen, sondern aus der Rippe, aus seinem, das ist sein, da ist ja unser Herz, ja. Und Adam ist begeistert, wie er seine Frau sieht. Im Neuen Testament wird das nochmal aufgegriffen, 1. Korinther 11, Vers 3 und die Verse 8 bis 9. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann des Christus Haupt, aber Gott. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Das heißt, von Gott her gibt es eine gewisse Ordnung in seiner Schöpfung. Gott, dann Christus, Jesus, Gottes Sohn, dann der Haupt, dann der Mann und dann die Frau. Einfach nur mal eine Ordnung. Daraus kann man natürlich auch alles mögliche Falsche ableiten, aber damit das nicht passiert, finden wir noch weitere Stellen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Und dann eine Stelle, die ist noch deutlicher aus dem Galaterbrief. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Was will uns Gott damit sagen? Was will uns Gottes Wort damit sagen? Ja, Mann und Frau sind natürlich gleich viel wert. Ihr seid alle einer in Christus. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Sie haben die gleiche Stellung. Wir brauchen in unserer Gemeinde keinen Gleichstellungsbeauftragten und keine Gleichstellungsbeauftragte, weil Mann und Frau gleichgestellt sind vor Gott. Es gibt keine Stelle in der Schrift, die hier irgendwie das sagen würde, dass der Mann vor Gott besser gestellt ist als die Frau. Es gibt eine Schöpfungsordnung, es gibt unterschiedliche Aufgaben. Mann und Frau sind von ihrem Wesen her unterschiedlich. Aber in ihrer Stellung vor Gott sind sie gleich. Sie sind gleich geliebt, gleich gewollt. Und der Herr Jesus hat sich genauso für die Männer hingegeben am Kreuz, wie er sich für die Frauen hingegeben hat. Frauen sind Miterben, sagt die Schrift. Da gibt es keinen Unterschied. So, also, das mal so kurz die Grundlagen. Mann und Frau, zwei Geschlechter. Eine gewisse Schöpfungsordnung, aber Gleichwertigkeit. Mann und Frau sind gleich viel wert. So, und damit im Kopf gehen wir jetzt in ein Buch rein. Das können wir jetzt natürlich nicht in allen Details anschauen. In diesem Buch steckt sehr, sehr viel drin. Das Buch Ruth, eines von zwei biblischen Büchern, die den Namen einer Frau tragen. Das Buch Ruth und das Buch Esther noch. Das Buch Ruth ist relativ kurz. Es besteht aus 4 Kapiteln. Ich habe das mal kopiert. Das könnt ihr mal so rumgehen lassen. Darf sich jeder gerne eins nehmen. Wie gesagt, lest das mal zu Hause in Ruhe durch. Macht euch selber eure Gedanken auch dazu. Wir schauen da jetzt nur so, stellenweise eben rein. Was hat das jetzt überhaupt mit unserem Thema zu tun, wenn es da um eine Frau geht, das Buch Ruth? Ich dachte, wir sind beim Männerthema. Ja, ich habe halt überlegt, oder war auf der Suche nach männlichen Vorbildern in der Bibel. Habe da auch mit Regina mich unterhalten, habe gefragt, wenn sie jetzt sich aus der Bibel einen Mann aussuchen würde, wen hätte sie da geheiratet? Oder würde sie heiraten? Ja, sind wir schon auf einige gekommen. Heimat und ziehe nach Moab. Bisschen mehr wie 100 Kilometer weg. Interessanter Hintergrund, Moab ist Feindesgebiet. Bethlehem gehörte zu Israel, Moab war Inbegriff von Feind Israels. Dort sind sie hingegangen. So, jetzt habe ich ein Problem. Gut, dass es Männer gibt. Danke. Also, sie ziehen nach Moab. Das Ganze ist jetzt eine richtige Familientragödie, was sich da abspielt. Der Mann stirbt. Die Söhne nehmen sich Frauen, moabitische Frauen, was eigentlich streng verboten war für Israeliten. Dann sterben nach 10 Jahren auch die Söhne. Und Naomi ist allein mit ihren Schwiegertöchtern. Und Naomi hört, dass es in Bethlehem wieder gut ausschaut. Die Hungersnot ist vorbei. Sie beschließt, zurückzugehen. Und ja, sie stellt Ruth und Orpa vor die Entscheidung, was sie machen. Orpa bleibt in Moab. Und Ruth entscheidet sich, mit Naomi, mit ihrer Schwiegermutter, nach Bethlehem zu gehen. Und sich dem Volk Israel anzuschließen und auch den Gott Israels anzubeten. Und so kommen diese zwei Frauen also nach Bethlehem, zwei Witwen. Und das war eigentlich klar, dass sie sind sehr arm, sie hatten nichts und mussten jetzt schauen, wie sie sich irgendwie am Leben erhalten. Hier sehen wir die Naomi, die Ältere, mit der Ruth, wie sie sich also auf dem Weg nach Hause machen. So im Hintergrund verschwindet die zweite Schwiegertochter, die Orpa. Und Naomi ist sehr verbittert, sie leidet, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? So kommt sie jetzt zurück nach Bethlehem. In Kapitel 2 wird erzählt, wie die Ruth hinausgeht auf die Felder. Es war gerade Erntezeit und sie hat geschaut, dass sie irgendwie Getreide dort sammeln kann, auf den Feldern von anderen Grundbesitzern. Das war in Israel so erlaubt, das durfte man. Und dort tritt jetzt dieser Boas in Erscheinung, dem das Feld gehört. Und ihm fällt dieses Mädchen auf, die Ruth, er hört einiges von ihr. Und ist sehr großzügig und sehr gütig ihr gegenüber Und sie kann also dort Getreide sammeln und sich und ihre Schwiegermutter Naomi versorgen. Ja, dann im dritten... Oh. Okay, Entschuldigung. Also jetzt komme ich nicht mehr zurück, egal. Ach, da steht zurück, ja. Genau. Boas heißt, in ihm ist Kraft, das ist schon mal ganz interessant. Männer, da verbinden wir ja Kraft auch damit. Männer sind stark. Sein Name ist, in ihm ist Kraft. Das kann man allerdings auf zwei Weisen verstehen. Einmal, dass es sich auf ihn selber bezieht, aber man kann es auch auf Gott beziehen. In ihm ist Kraft. Ein Boas, ein Mann, der auf Gott vertraut hat und auf seine Kraft, auf die Kraft Gottes. Ja, und genau, hier haben wir diese Verse, wo Boas also aufmerksam wird auf die Ruth. Siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war, zu wem gehört das Mädchen? Und er bekommt Interesse an der Ruth. Allerdings jetzt nicht gleich so der Gedanke, ah, das wäre eine schöne Frau für mich, sondern sie hat einfach eine gewisse Ausstrahlung gehabt und er war interessiert, wer sie ist, dass sie da so fleißig auf seinem Feld am Tun ist. Dann in Kapitel 3, das ist jetzt hier sehr romantisch dargestellt, weiß nicht, ob das so ganz dem entspricht, wie das uns erzählt wird, auf der Tenne des Boas, die Tenne, der Platz, wo das Getreide gedroschen wird, dort hat der Boas übernachtet und Ruth kommt zu ihm und legt sich zu seinen Füßen. Und das war eine symbolische Handlung. Das war jetzt keine Anmache und kein Antrag, sondern es war eine symbolische Handlung, mit der sie zum Ausdruck gebracht hat, Boas, du bist mein Löser. Das heißt, er war ein Verwandter der Familie von Naomi und Ruth. Und er hatte das Recht und die Aufgabe, sie zu lösen. Das heißt, sich um ihr Erbteil zu kümmern und sie zur Frau zu nehmen und damit ihrem Mann sozusagen auch Nachkommen zu zeugen. Das war alles so gesetzlich geregelt. Und auf diese Art und Weise, dass sie zu ihm kommt, sich da im Schlaf, während er geschlafen hat, zu ihm gelegt hat, zu seinen Füßen, hat sie ihn an diese seine Pflicht und seine Aufgabe erinnert. Ja, wie reagiert der Boas? Er wacht da also auf und er versteht sofort, was die Ruth will und sagt, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter, du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, will ich dir tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Bleib über Nacht hier, will er dich dann am Morgen lösen. Gut, so mag er's tun, hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen. So wahr der Herr lebt, schlaf bis zum Morgen. Aha. Also, noch ein anderer ist da, der auch das Recht hätte und die Pflicht hätte, sich Ruth zur Frau zu nehmen. So, das war's. Mehr passiert da in dieser Nacht nicht auf der Tenne. Und in Kapitel 4 wird eben dann erzählt, wie letztendlich dann doch der Boas zum Löser wird. Hier sehen wir diesen anderen Mann, der eigentlich zuerst das Recht gehabt hätte, aber er verzichtet darauf. Er hätte zwar gerne das Erbteil gehabt, aber die Ruth wollte er nicht haben und er hat da auch einen Haufen Kosten wahrscheinlich auch auf sich zukommen sehen, auch die Tatsache, er hätte das Erbteil später wieder zurückgeben müssen. Also irgendwie ist ihm die Sache dann doch zu heiß und kompliziert und zu kostspielig geworden. Als Zeichen dafür, dass er dieses Lösungsrecht abtritt an den Boas, gibt er ihm einen Schuh von sich, war damals scheinbar so üblich und das ist hier in dem Bild so dargestellt. Ja, und dann steht hier noch, Boas sprach zu den Ältesten, zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt, dessen seid ihr heute Zeuge. So, und natürlich, oder nicht natürlich, also dieses Buch Ruth, es endet wirklich mit einem Happy End, wenn man so will. Boas und Ruth werden also ein Paar, sie heiraten, sie bekommen einen Sohn, einen gewissen Obed, und der ist dann der Großvater des Königs David, und aus dessen Nachkommenschaft kommt ja dann später Jesus, sodass Ruth interessanterweise auch im Stammbaum von Jesus auftaucht. Eine Moabiterin, die ursprünglich gar nicht zum Volk Gottes gehört hat, taucht im Stammbaum von Jesus auf. Was für eine große Ehre für diese Frau. Also ein sehr schönes Buch. Wer Liebesgeschichten mag, kann das lesen. Aber auch wer Liebesgeschichten nicht mag, kann das lesen. Es ist eigentlich nicht in erster Linie eine Liebesgeschichte. Es geht wirklich um diese Lösung. Und man kann aus dieser Geschichte sehr viel lernen. Und unter anderem, jetzt sind wir wieder zurück beim Thema, kann man einiges lernen von Boas. Boas ist für mich ein Mann, wie Gott sich einen Mann wünscht, ein vorbildhafter Mann. Ob er nun wirklich so ausgeschaut hat, das kann man natürlich nicht sagen. Man weiß auch übrigens nicht, ob Ruth, ob das jetzt ein schönes Mädchen war oder nicht. Keine Ahnung, darauf kommt es nicht an. Inwieweit ist Boas ein vorbildhafter Mann? Ja, zunächst, er ist ein Mann, der an Gott glaubt. Ein Mann, der an Gott glaubt. Boas, in ihm ist Kraft. Er vertraut auf Gott und auf seine Kraft. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist der Anfang von biblischem Mannsein, dass man eine Beziehung bekommt zu Gott. Und in Boas Leben hat es einen Zeitpunkt gegeben, wo er sich für diesen Gott seines Volkes entschieden hat. Das war kein Glaube durch Erziehung, kein angeborener Glaube, kein anerzogener Glaube, sondern ein persönlicher, lebendiger Glaube, den der Boas ausgezeichnet hat. Ein Mann, der an Gott glaubt. So fängt Mannsein an. Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, kannst du auch nie ein Mann sein nach dem Bilde Gottes, wie er sich einen Mann wünscht. Und Boas war ein Mann, der nicht nur an Gott geglaubt hat, sondern auch mit Gott gelebt hat. Gott hat eine Rolle gespielt in seinem Alltagsleben. Ich finde das so schön, wie er auf das Feld kommt, das ihm gehört hat, und da haben seine Knechte gearbeitet, und er schaut nicht nur, läuft da alles, sondern er sagt zu den Schnittern, das waren die einfachsten Arbeiter, sagt er, der Herr sei mit euch, und sie antworteten, der Herr segne dich. Das ist doch toll. Gehst du so auf die Arbeit, dass der Chef zu dir kommt und sagt, der Herr segne dich, und du sagst, ja, der Herr segne dich. Das ist doch toll. Und da sieht man, wie Gott eine Rolle spielt in seinem Leben, in seiner Arbeit und später auch in der Beziehung mit Ruth. Alles ist von Gott her bestimmt. Er ist vertraut mit Gottes Wort, er kennt sich aus, er weiß, was Gott will und was in seinem Wort drinsteht. Er lebt mit Gott. Eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, die mir dazu eingefallen ist, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das ist Alltagsglaube, das ist gelebter Glaube. Alles, was ihr tut, nicht bloß geh am Sonntag in die Kirche, sondern der Glaube beeinflusst das ganze Leben. In allem, was wir tun oder reden, soll es uns interessieren, was sind Gottes Gedanken dazu? Will Gott es? Entspricht das seinen Gedanken? Was sagt Gottes Wort dazu? Und Boas war so ein Mann. Er hat an Gott geglaubt, er hat auf ihn vertraut und er hat mit Gott gelebt. Ja, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, ein Mann, der Verantwortung übernimmt. Und jetzt sind wir bei diesem Vers vorhin, wo es heißt, der Mann ist das Haupt der Frau. Worum geht es denn? Es geht um Verantwortung und Führung. Und der Mann, er übernimmt Verantwortung, aber er ist auch Rechenschaft schuldig, denn er hat auch ein Haupt über sich, nämlich Christus. Es gehört zusammen beim Mann. Nicht nur, dass er Haupt ist über die Frau, sondern dass er selber ein Haupt über sich hat, dem er Rechenschaft geben muss. Und Boas war so ein Mann, der Rechenschaft gegeben hat über sein Leben und der selber auch bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für seine Leute, die er da gehabt hat, die für ihn gearbeitet haben. Er hat Verantwortung übernommen für Ruth. Er hat das erkannt mit seiner Löserschaft und hat sich dem gestellt. Und als letzter, vierter Punkt, Boas, ein Mann, der Initiative ergreift und handelt. Jetzt zum Beispiel etwas, was mich jetzt vielleicht eher nicht auszeichnet. Aber den Boas hat das ausgezeichnet. Es gehört ja natürlich auch zusammen mit Verantwortung übernehmen, Initiative ergreifen und handeln. Und er war dafür bekannt, dass er so ein Mann ist. Denn die Naomi sagt über Boas, denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Damit meinte sie, Ruth, mach dir keine Gedanken, der Boas weiß jetzt Bescheid und er wird nicht ruhen, bis er das zu Ende gebracht hat. Und tatsächlich gleich am nächsten Tag finden dann diese Sachen statt, die wir in Kapitel 4 lesen, wo er Ruth zur Frau nimmt. Er ist ein Mann, der Initiative ergreift und handelt. Und die Dinge nicht aussitzt, wird schon irgendwas passieren, nach dem Motto. So, wir nähern uns dem Ende. Also diese vier Punkte mal mitnehmen. Boas, ein Mann, der an Gott glaubt, einer, der mit Gott lebt, einer, der Verantwortung übernimmt und einer, der Initiative ergreift. Das bedeutet Mann sein nach der Bibel. Und wenn wir das tun, wir Männer, brauchen wir keine Angst haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann wird auch unser Verhältnis zu unserer Ehefrau und zu anderen Frauen, mit denen wir unser Leben zu tun haben, ein gutes sein. Egal wie die gesellschaftlichen Entwicklungen gerade sind. So, und jetzt kommen noch so schlagwortartig weitere positive Eigenschaften von Boas. Nicht alles, was jetzt da kommt, würde ich sagen, das sind jetzt typisch männliche Eigenschaften. Eigentlich alles, was jetzt kommt, ist auch für Frauen wichtig. Ist auch schön, wenn eine Frau aufrichtig ist. Aber das sticht hier beim Boas hervor, seine Aufrichtigkeit, seine Rechtschaffenheit. Er ist absolut integer, nicht korrupt, er ist redlich. Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist entschlossen und zielstrebig, er ist geradlinig. Nicht so wischiwaschi. Er redet Wahrheit, er lügt nicht. Er ist fürsorglich gegenüber der Ruth, er ist gütig, er ist großzügig ihr gegenüber. Das kann man sehr schön nachlesen in dem Kapitel 2 vom Buch Ruth. Er ist wachen Geistes, er ist wahrnehmungsfähig. Ich glaube, da haben wir Männer eher vielleicht ein Problem, also ich zumindest, ja, aber er ist wachen Geistes, der Boas. Er kommt auf sein Feld und sieht sofort, hey, wer ist dieses Mädchen da, zu wem gehört die? Er hat Informationen über die Ruth bekommen, von anderen Leuten aus Bethlehem. Er nimmt das wahr und er weiß, was da los ist und dass es eine arme Frau ist und ihre Schwiegermutter. Und das berührt ihn, das ist ihm nicht egal. Er macht sich Gedanken drüber. Er ist ein bescheidener Mann, er ist demütig. Er scheut sich nicht davor, mit seinen Arbeitern gemeinsam zu essen. Er ist mit ihnen fast auf Augenhöhe, ja. Klar, er ist der Chef, die anderen arbeiten für ihn, aber das war es auch schon. Ansonsten ist er sehr bescheiden. Also so einen Chef hat man gerne, denke ich. Dass da jetzt eine Lücke ist, hat nichts zu bedeuten. Er ist besonnen, selbstbeherrscht, er hat sich unter Kontrolle. Also, er wacht um 12 Uhr in der Nacht auf und da liegt eine Frau zu seinen Füßen. Man kann sich vorstellen, wie jetzt jeder normale Film im Fernsehen weitergehen würde. Aber so geht es hier nicht weiter, sondern geht es sauber weiter. Da passiert nichts. Er hat sich unter Kontrolle. Und er, ja, das hängt mit dem nächsten Punkt zusammen, er sittsam, anständig, tugendhaft. Ich habe in Klammern geschrieben, kein Fall für MeToo. Und er ordnet es auch seinen Arbeitern an, dass sie ja nichts der Ruth antun sollen. Das ist kein Freiwill für die anderen Männer. Hier ist wieder seine Fürsorge da, als Arbeitgeber sozusagen. Er wirkt ausgeglichen, verlässlich, berechenbar, kein Choleriker. Er zeigt Respekt und Wertschätzung für andere Menschen. Ganz wichtig, er schaut auf das Innere. Das ist etwas, was Gott so wichtig ist, dass wir auf das Innere von Menschen schauen und nicht auf das Äußere. Wir finden es oft im Alten Testament, dass Frauen als schön beschrieben werden. Bei der Ruth finden wir das nicht. Wir wissen nicht, wie die Ruth ausgeschaut hat, dass sie ein attraktives, junges Mädchen war. Spielt auch keine Rolle. Er hat auf das Innere geschaut, auf das Herz von der Ruth und er hat gesehen, sie ist eine tugendhafte Frau. Das war ihm wichtig. Und das hat ihm mehr bedeutet als das Äußere. Das finde ich klasse bei Boas. Ja, und als letztes hier noch, er ist beziehungsfähig, er ist ein Teamplayer. Ich schließe es jetzt einfach aus dem heraus, wie er mit seinen Leuten in der Arbeit umgeht und später auch diese Verhandlung im Tor der Stadt. Als es darum geht, wer löst jetzt die Ruth, sehen wir ihn, dass er ein Teamplayer ist, der auch andere in Entscheidungen einbezieht, nicht alleine Entscheidungen trifft. Und er ist kein Lonesome Cowboy, wie viele Männer ja sind, so Einzelgängertypen, sich zurückziehen und so einsam ihr Männersein leben in dieser Welt. Ja, fast zu gut, gell? Kann ein Mann so sein? Also ich bin überzeugt, dass der Boas sicherlich auch ein paar Schwächen gehabt hat. Also für die Ruth hat sicherlich auch noch ein paar Sachen gegeben, wo sie gesagt hat, da kann man doch was machen. Muss man jetzt da zum Beispiel auf der Tenne übernachten, in den Klamotten? Das sind Sachen, die dann vielleicht eine Frau stören, keine Ahnung. Darüber sagt die Bibel jetzt nichts. Das ist auch nicht das Thema in dem Buch Ruth. Sie stellt uns Boas zunächst mal wirklich als einen vorbildhaften Mann vor. Ansonsten schweigt die Bibel sich übrigens nicht aus über die Schwächen von Männern. Im Gegenteil. Wir finden viele Männer Gottes und Gott zeigt schonungslos die Schwächen ab. Von David, von dem wir wissen, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, erfahren wir auch, dass er ein Ehebrecher und Mörder war. Es wird nicht einfach so unter den Teppich gekehrt. Oder denken wir an Petrus, den großen Apostel im Neuen Testament, so ein Haudegen, ja. Da fallen uns schnell Sachen ein, die nicht in Ordnung waren. Er hat den Herrn verleugnet. Aber trotzdem war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und so bin ich auch sicher, dass auch Boas seine schwachen Seiten hatte, jetzt hier aber nicht so offenbar werden. Und wir tun gut daran, uns diese positiven Sachen von ihm vor Augen zu halten. Ich denke, sie geben uns ein gutes Bild davon, wie Gott sich einen Mann wünscht. So, letzte Folie und die letzten zwei Bibelverse. 1. Korinther 16, Vers 13 bis 14. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. So, Liebe, das hat uns jetzt noch gefehlt bei Boas. Hatte er Liebe? Ja, ich denke auf jeden Fall, auch wenn das jetzt so nicht wortwörtlich drinsteht. In allem, was er tut, erkennen wir seine Liebe zu Gott in erster Linie und auch seine wachsende Liebe zu Ruth. Da gibt es ja noch einen sehr, sehr wichtigen Vers für uns Männer in Epheser 6, Kapitel 25. Da werden die Männer direkt angesprochen. Das passiert manchmal im Neuen Testament, dass die Frauen angesprochen werden. Und hier werden wir Männer angesprochen. Da steht jetzt nicht, ihr Männer, denkt an eure Verantwortung, ihr seid das Haupt und müsst dafür sorgen, dass sich euch die Frauen unterordnen und solche Dinge. Paulus spricht davon, aber da redet er mit den Frauen, hier redet er mit den Männern. Und zu den Männern ist gesagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und das ist der höchste Anspruch an die Männer, den wir finden im Neuen Testament, nämlich die Aufgabe, unsere Ehefrauen, soweit wir verheiratet sind, so zu lieben, wie auch der Christus, Jesus, die Gemeinde, die Gläubigen geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Jesus hat sein Leben gelassen, er ist am Kreuz gestorben für die Gläubigen. Und das ist für uns Männer der Maßstab. Genauso sollen wir auch unsere Frauen lieben, uns mit ganzem Herzen für sie hingeben. Und das heißt nicht nur in letzter Konsequenz bereit zu sein, wenn es darauf ankommt, zu sterben, sondern das fängt ja in den kleinen Dingen des Alltags an. Bin ich bereit, zurückzustecken zum Wohle meiner Frau, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden? Habe ich die Bedürfnisse meiner Frau im Auge? Nehme ich überhaupt wahr, was sie will, was ihre Bedürfnisse sind, wonach sie sich sehen, was für sie wichtig und gut ist? Sehe ich das, mache ich mir darüber Gedanken und bin ich bereit, mich und meine Vorlieben vielleicht auch aufzugeben dafür, zurückzustehen. Gut, ja, also ich denke, alles sehr herausfordernd für uns Männer, wenn uns das wichtig ist, wenn wir Männer sein wollen, wie Gott sie haben will, dann haben wir genügend Stoff, denke ich, jetzt mitbekommen und wissen, wo wir anfangen müssen. Wir müssen uns fragen, haben wir überhaupt eine Beziehung zu Gott? Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Und bin ich dann bereit, eben auch Verantwortung zu übernehmen in der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft? Bin ich bereit zu handeln, tätig zu sein, Liebe zu üben gegenüber meiner Frau, wie der Herr uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Ja, damit bin ich am Ende. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Ja, wir schließen jetzt noch ab mit Gebet und dann wird hier umgebaut und gibt gemeinsam Essen für uns. Dank vieler Frauen. Ja, beten wir miteinander.